Ja, heute Abend das Thema für einen Seelsorger. Fearless. Furchtlos. Wer von euch ist furchtlos? Niemand furchtlos. Aber irgendwie finde ich Menschen, die furchtlos sind, sehr begeisternd. Ein Freund von mir zum Beispiel, der war furchtlos. Also ich bin früher so, bevor ich Jugendreferent geworden bin, Kajak gefahren, so Wildwasserkajak und so. Und ich hatte einen Kumpel gehabt, der hat von mir das Wildwasserkajak fahren gelernt. Aber der hat mich sowas von schnell überholt, was sein Können anging. Und ein Grund war, der war absolut furchtlos. Er hat keine Angst gehabt. Da war die Welle noch so groß, der Abfall noch so wasserfallmäßig. Der ist da einfach runtergeschossen. Ich bin in meinem Boot gesessen, er hat Schiss gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Kerl hat es einfach gemacht. Das fand ich cool. Und furchtlos kenne ich auch noch woanders her. Wenn ich so meine Bibel aufschlage, so diese Glaubenshelden, kennt ihr die? Von denen erzählt man dann immer so in der Jungschar, wie die das so alles voll hinkriege und so, und die haben es voll drauf und der Wahnsinn. Und um so einen Glaubensheld soll es gehen, heute Abend. Einer, der, ja, einer, der war, wie möchte ich den beschreiben? Der hat den Schneid gehabt, seinen Leuten um sich rum eiskalt den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, so wie ihr lebt, geht's gar nicht. Und die haben das nicht toll gefunden. Aber der hat völlig gegen den Zeitgeist seiner Zeit die Leute gesagt, hey, so lebt nicht so, sondern kehrt um zu Gott. Und da war er so ziemlich der Einzige, der das gesagt hat. Der Typ, der heißt Jesaja, den kennt man vielleicht so ein großes Buch, 66 Bücher, ewig lang, war glaube ich gerade letztens so in der Lese dran, Tageslese dran, herausfordernder Texte. Also so, ich finde immer, wenn ich Propheten lese, denke ich immer, gibt es tolle Texte drin, aber manche auch so, Ich habe einen rausgesucht, der ist eher ein bisschen spannend, aber ich habe gedacht, über das muss man ja auch mal predigen. Und gerade da geht es jetzt um furchtlos. Und für mich ist die Frage, ob dieser Jesaja immer so furchtlos war. Ich weiß es nicht genau. Aber ich brauche eure Vorstellungskraft heute Abend. Weiß nicht, ob ihr das hinkriegt, könnt ihr euch vorstellen, ihr seid Jesaja? Also stellt euch vor, ganz Deutschland, keine Mädel mehr was von Gott wissen. Das ist jetzt nicht ganz so schwer, muss man gestehen. Die Vorstellung. Aber ihr seid jetzt nur noch alleine da. Aus deiner Familie ist auch niemand mehr, der irgendwie an Gott glaubt. Aber du hast jetzt von Gott einen Auftrag gekriegt. Jetzt geh hin und sag den Leuten, so geht's nicht weiter, sonst kommt Gottes Zorn über euch. Das ist toll, oder? Genau in dieser Situation war Jesaja, und wenn man das so angucken, dann geht es dann los mit Jesaja 1, 2, 3 und 4, so die Kapitel. Und da legt er schon los, hier diese Gerichtsbotschaft seinen Leuten zu sagen. War sicherlich nicht so doll. Aber jetzt passiert was, wo ich am Anfang gedacht habe, hey, der ist ja voll furchtlos und so, wie der das hinkriegt. Aber wo ich ins Zweifeln gekommen bin, ob er denn wirklich so furchtlos ist. Und das verbirgt sich hinter diesem einen Satz. Und da heißt es, in dem Jahr, als der König Usia starb. Also wer jetzt so öfters in dem Alten Testament unterwegs ist, der sagt, ja, das hört man da öfters. Wer sich so ein bisschen theologisch beschäftigt hat, der weiß, damals hat man nicht gesagt 1986, sondern man hat damals gesagt, hey, wo die Könige angetreten oder abgetreten sind, das hat man benannt. Also so eine historische Verortung von dem Ereignis. Aber wenn man jetzt ein bisschen genauer guckt und sich anguckt, wer dieser Usia war, dann wird ein bisschen was deutlich, nämlich dass das, glaube ich, für einen Jesaja, wenn ich mich in ihn hineinversetze, glaube ich, eine ganz schön große Herausforderung war. Und ich weiß nicht, ob er wirklich so fearless, so furchtlos war. Der Usia, von ihm wird nämlich in der Bibel gesagt, dieser König, das war einer, der tat, was dem Herrn wohlgefiel. Der hat einige Dinge, die seine Vorgänger gemacht haben, wieder rückgängig gemacht. Bei weitem nicht alles, aber der war zumindest mal so ein bisschen pro Gott eingestellt. Und das ist natürlich als Prophet ganz geschickt. Wenn die Regierung noch sagt, naja, du bist ganz okay. Also ich habe so einen starken Mann hinter mir. Und jetzt muss man sich vorstellen, und jetzt stirbt dieser König. Und jetzt, wenn ihr euch vorstellt, ihr seid jetzt plötzlich wirklich ganz alleine. Was jetzt mit diesem Jesaja passiert ist. Von daher, ich glaube, ganz so furchtlos war er hier plötzlich nicht mehr. Es ist eben schwierig, so unbequeme Worte zu sagen. Ich weiß das manchmal, wir haben ja heute nicht so eine Botschaft, wie der Jesaja denen sagen musste. Wir können euch sagen, hey, Gott hat euch lieb, aber der hat damals was ganz anderes sagen müssen. Der hat sagen müssen, bekehrt euch, sonst kommen die irgendwo her und schmeißen euch raus und was weiß ich, und Gott geht weg. Das war eine ganz andere Botschaft. Das war jetzt nicht Evangelium, das war wirklich schlechte Botschaft für die. Und in diese Situation von ihm hinein, wo alles irgendwie in Frage gestellt war, kommt jetzt der Text. Der ist herausfordernd. Trotzdem versucht es euch mal vorzustellen. Okay? Ich habe ihn hier. Und ich lese es mal. Und jetzt brauche ich eure Vorstellungskraft. Ich mache immer mal wieder so eine kleine Pause. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Könnt ihr es euch vorstellen? Passt? Tempel, das war da in Israel, so ein Riesenbau. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz und 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwelle bebte von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Kennt ihr solche Texte? Sitzt man am Morgen in stille Zeit da und denkt, aha. Und wenn ich mich jetzt hineinversetze in diesen Text, dann kommen mir so ein paar Fragezeichen. Also ich stelle mir vor, wie hat er das überhaupt gesehen? Der ganze Tempel war voll des Saumes Gottes. Also so, das Rockgewand hat der ganze Tempel voll gemacht. Wie konnte er da überhaupt noch Seraphim sehen? Komisch. Und wenn ich so die Seraphim angucke, also diese Engelswesen, dann irgendwie kommt bei mir da eher Lachen vor, wie dass ich jetzt in Ehrfurcht erbebe, wenn ich mir vorstelle, dass da Engel sind, die sich die Augen zuhalten, die sich die Füße zuhalten und mit 2 Paaren da noch fliegen. Dann denke ich irgendwie, das hat schon ein bisschen Slapstick-Charakter. Und gleichzeitig merke ich, ich komme, glaube ich, gar nicht wirklich an diesen Text ran, was der wirklich meint. Denn Jesaja versucht hier was zu beschreiben, wo ihm schlicht und ergreifend die Worte fehlen. Diese Widersprüche, die für mich so als logisch denkender Mensch irgendwie sich auftun, die verlieren sich da, wo ich merke, dass Jesaja gerade was versucht zu beschreiben, was unbeschreiblich ist. Nämlich Gottes Gegenwart und Herrlichkeit. Dass da ein unglaublich großer Gott vor ihm steht. Und die Reaktion von ihm, da merke ich auch dran, dass die irgendwie anders ist wie, also ich hätte gelacht, was er macht, ist eine andere Reaktion. Da heißt, da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth gesehen mit meinen Augen. Und da merke ich was, ich komme da gar nicht mehr so ran. Gleichzeitig weiß ich, in der Bibel gibt es ganz oft Situationen, wo, wenn Menschen Gott so begegnen, dann passiert genau das. Die knallen auf ihr Gesicht und sagen, hey, geh weg, ich vergehe vor dir. Man geht davon aus, dass Jesaja da am Eingang vom Tempel an der Schwelle lag, die, wo gebebt hat, das konnte er nämlich sagen, die bebt, die Schwelle. Und er verging so vor sich hin. Und ich merke irgendwie, das ist so fern von mir. Zumindest wenn ich so bei Rauszeiten Menschen erlebe, die Gott begegnen, die finde ich jetzt nicht oben bei uns in der Kapelle flach auf dem Boden liegen und sagen, hey, ich vergehe hier. Was ist damit? Und im drüber nachdenken, über das, gerade auch über die Herrlichkeit Gottes, da hat mir eine Sache geholfen, die ich im Römerbrief finde. Da erzählt Paulus was, nämlich da geht er rein, wo er sagt, hey, die Heiden, die haben keine Schriften von diesem Gott. Und trotzdem erkennen sie diesen Gott und seine Herrlichkeit an der Schöpfung. Und was ich gemerkt habe, um den Text wirklich zu verstehen in seiner Gänze, dann brauchen wir selber wieder, dass wir ergriffen sind irgendwie von diesem Gott und wer er wirklich ist in seiner Art, soweit ich ihn begreifen kann. Und mir hat da ein Video geholfen. Das ist überhaupt kein christliches Video, sondern es kommt von der NASA. Aber es greift die Schöpfung auf. Es guckt was an, was wir jeden Tag sehen, mit dem wir jeden Tag leben, aber es guckt sich ein bisschen genauer an. Das Video, was ich euch gleich zeigen möchte, das ist ein Video von der Sonne. Aufgenommen von Sonnensatelliten, die da drum rumkreisen. Und man hat da von der NASA einen Film draus gemacht. Und als ich den angeguckt habe, da habe ich wieder was von dem erfahren. Und ich habe gedacht, ich wage das heute Abend und ich zeige euch einfach. Und ich lese euch noch ein paar Psalmworte dazu. Und dann lasst es mal auf euch wirken. Vielleicht kann man das Licht gleich ein bisschen runterdimmen. Dann sieht man das ein bisschen besser, weil es relativ dunkler ist. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich. Du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einen Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes. Denn du machst Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich, denn seine Güte währet ewiglich. Dank dem Gott aller Götter, denn seine Güte währet ewiglich. Dank dem Herrn alle Herren, denn seine Güte währet ewiglich. Der allein große Wunder tut, der die Himmel mit Weisheit gemacht hat, der die Erde über den Wassern ausgebreitet hat, der große Lichter gemacht hat, die Sonne den Tag zu regieren, den Mond und die Sterne die Nacht zu regieren. Und seine Güte währet ewiglich. Halleluja! Lobet im Himmel den Herrn, lobet ihn in der Höhe, lobet ihn alle seine Engel, lobet ihn alle sein Heer, lobet ihn Sonne und Mond. Lobt ihn alle leuchtenden Sterne, lobt ihn ihr Himmel aller Himmel und ihr Wasser über den Himmel. Die sollen loben den Namen des Herrn, denn er gebot, da wurden sie geschaffen. Er lässt sie bestehen für immer und ewig. Er gab eine Ordnung, die dürfen sie nicht überschreiten. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem was anfangen könnt. Für mich ist das sowas von faszinierend. Wenn ich das anschaue, und ihr habt vielleicht vorhin so einen kleinen schwarzen Punkt durchziehen sehen. Es war wahrscheinlich ein sonnennaher Planet. Und der war deshalb so groß, weil er ein Stück weit weg von der Sonne ist und damit größer erscheint. Tatsächlich, wenn wir unsere Erde nehmen würden, dann würde die in diese Sonneneruption locker reinpassen, die da rausschleudern. Und sich dann irgendwie vorzustellen, welche Energie, also ich bin so ein bisschen wissenschaftlich veranlagter Mensch, vorzustellen, welche Energien notwendig sind, dass so viel Materie auf einen Schlag da rausgeschleudert wird, sodass es uns hier in unglaublich großer Entfernung noch Probleme macht, das ist unvorstellbar. Es fasziniert mich, solche Bilder, weil ich da was erkenne von unglaublicher Macht und ich bin manchmal platt, dass ich das gar nicht sehe, wenn ich so nach oben gucke in die Sonne. Aber vor allem fasziniert mich es, weil ich weiß, wer das gemacht hat. Das hat dieser Gott gemacht, mit dem ich rede. Und das ist nicht nur irgendwie so ein Hosentaschengott, sondern das ist der allmächtige Gott, der ein Wort sagt und diese ganze Sonne hört einfach auf. Der ein Wort gesagt hat und das ganze Riesending war da mit seiner ganzen Energie, die es gibt. Und das ist ja jetzt nur ein Aspekt von dieser ganzen unglaublichen Schöpfung. Und ich könnte jetzt noch so lang weiter predigen über Dinge aus der Schöpfung, wo ich krachermäßig finde, so dass ihr an Hunger sterbt. Das mache ich aber nicht. Aber das ist für mich der Punkt. Hey, das ist nicht nur irgendwie so ein Papi-Gott. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe manchmal den Eindruck, wir machen Gott manchmal so klein, da passt in unsere Hosentasche, den nehmen wir mit und das ist auch schön, das streichelt man also auch so ein bisschen die Seele und so. Aber diesen Gott, von dem wir hier reden, von dem wir hier in der Bibel lesen und gerade im Alten Testament, dann merken wir was von dieser Macht, von dieser Herrlichkeit, die einen Menschen dazu bringt, so ich vergehe vor dir. Und das ist das, was passiert, wenn ein Mensch vor diesen herrlichen Gott kommt. Das ist das, was Jesaja hier beschreibt, dass er sagt, hey, ich passe nicht zu diesem Gott. Der ist völlig gerecht, der ist Liebe, das ist herrlich, Wahnsinn, da gehöre ich nicht dazu. Aber was passiert jetzt? Und jetzt geht diese Geschichte krass weiter. Auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich zugeben. Denn jetzt liegt er da auf dem Boden und dann kommt sowas. Dann heißt er, da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, der er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, sieh, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Jetzt, wenn man es wieder so kurz liest, denkt man, Wunder alles. Der arme Kerl, Mordsbrandblase auf der Lippe gehabt. So glühende Kohle. Aber wisst ihr, was das ist hier? Das ist Evangelium pur. Dieser Jesaja liegt da auf der Tempelschwelle und vergeht vor sich hin. Der hat jetzt nicht gejammert und sagt, Gott vergib mir, entsündig mich. Nein, sondern dieser Gott sendet seinen Engel zu ihm und entsündigt ihn, ohne dass er überhaupt irgendetwas getan hätte. Der vergeht er vor sich hin und hätte Gott nicht eingegriffen, dann wäre es aus gewesen mit diesem Jesaja. Und er erlebt, dieser Gott nimmt mich an. Und dieser Jesaja musste, so wie er da lag, wo ich diesem Gott begegne, da passiert was. Da begegne ich nämlich zwei Leuten. Einmal Gott selber in seiner Herrlichkeit und Größe und zum anderen mir und ich muss sagen, ich bin Sünder. Und dann zu erleben, dieser Gott nimmt mich an. Das war eine der wesentlichsten Dinge im Leben von Jesaja, die ihn dann, glaube ich, auch zu diesem furchtlosen Menschen gemacht hat, die er wahrscheinlich später auch war. Auch wenn ich es immer noch sage, ich glaube nicht, dass er nur völlig ohne Angst war. Und das ist für mich was sehr Geniales. Und da finde ich mich wieder. Und das ist auch der Punkt, wo ich sage, hey, wie krass ist das? Ich habe vorhin gesagt, manche beten so, ach Papi, mach doch das und das in meinem Leben. Und dann denke ich immer oft, Mensch, schnallt mal, das ist kein Hosentaschengott und so. Und gleichzeitig zitieren die da eigentlich Jesus, wenn sie das tun. Denn was hat Jesus selber gesagt, als seine Jünger ihn fragen? Wie sollen sie beten? Das sagte ihnen, aber, und das ist nichts anderes wie Papi, also ob ich jetzt Papi sagen würde zu Gott, weiß ich auch nicht, ist nicht so ganz mein Style, aber eine große Bezeichnung für Gott, einen Namen, der ganz nah dran war. Und so redet, sagt Jesus, so redet mit eurem Vater im Himmel. Und jetzt diese zwei Extreme zusammenbekommen, das ist das Wunder, das ist das Wunder, was wir im Leben haben. Und genau, das ist mein Muttergewehr. Sorry. Das ist dieses Wunder, das zusammenzubekommen und zu merken, hey, wie krass ist das denn? Wir haben diesen einerseits diesen Gott, der die Sonne macht, und gleichzeitig kann ich zu diesem Gott kommen mit all meinen Nöten. Selbst mit dem Anliegen, dass ich meinen Schlüssel verloren habe und ihn bitte und sage, Herr Jesus, schenk doch, dass ich meinen Schlüssel wiederfinde. Das ist doch eigentlich völlig, also sorry, das ist durch eigentlich sowas. Und trotzdem sagt er ja. Und wie viele Situationen kenne ich, wo es klappt hat? Und Leute, die mir erzählt haben, und das ist verrückt. Erst jetzt komme ich drauf zu beten und dann finde ich meinen Schlüssel wieder. Das gibt's doch gar nicht. Also, dass ich meinen Vater im Himmel mit sowas sogar belästigen darf und dass er sich freut, wenn ich zu ihm komme. Das ist für mich Evangelium. Und was dann daraus folgt, auch in diesem Text hier, ist, dass da, wo einer sich selbst erkannt hat und erkannt hat, dass dieser Gott unglaublich mächtig, gleichzeitig aber total liebevoll zu mir ist, da befähigt er mich, ihn zu hören. Dann steht nämlich da, und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Okay, jetzt muss man sich so vorstellen, also wahrscheinlich waren so die ganzen himmlischen Heerscharen auch noch drumherum, und Gott stellt so diese Frage in diesen Raum hinein. Und ich weiß nicht, ob er direkt, also wahrscheinlich hat er schon Jesaja gemeint, aber wenn ich da so vor diesem Gott stehe, dass ich das jetzt auf mich münze, das ist auch schon spannend. Aber genau das ist der Punkt. Das tut Jesaja. Seine Reaktion darauf ist, sagt, hier bin ich, sende mich. Eben der noch vor Furcht gebibbert hat, steht plötzlich auf und sagt, hier bin ich, sende mich. Im Wissen, dass er nichts kann, aber im Wissen auch dieses Gottes. Und da kommt diese Furchtlosigkeit her bei ihm. Und das finde ich sehr, sehr stark. Und dann kommt auch dieser Auftrag von Gott. Und wirklich, der war nicht easy. Also das geht dann noch so weiter, deshalb kommen da die Punkte. Und da heißt es, und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht, seht und merkt's nicht. Also die Botschaft hat sich zum Volk jetzt nicht verändert. Das war immer noch mega unkomfortabel für ihn. Er predigt letztlich und er weiß, die werden nicht auf mich hören. Gleichzeitig hat er Sätze noch in seinem Buch drin, die wunderbarer sind. Einen zu den schönsten Texten gehören, die mir ins Leben gesprochen haben. Aber ich glaube, der Grund, warum er überhaupt das jetzt tun konnte, war diese Begegnung mit diesem Gott. Und das wünsche ich uns, dass wir diesem Gott wieder so begegnen. Wir müssen nicht vor ihm vergehen, aber dass wir uns im Klaren sind, dass dieser Gott kein Hosentaschengott ist, den ich so beliebig rausziehen, reinstecken kann, sondern das ist dieser immer noch, dieser unglaublich große Gott, der aber trotzdem für mich erreichbar und ganz nah ist. Und es kommt nicht drauf an, bei diesem Gott, ob ich furchtlos bin. Ich habe ganz bewusst hier diesen englischen Titel genommen. Fearless. Finde ich ganz, weiß nicht, ob es im Englischen so grammatikalisch korrekt ist, aber im Englischen ist es ein zusammengesetztes Wort. Fear ist die Furcht. Und less heißt jetzt nicht keine, sondern weniger. Und das trifft, glaube ich, ganz gut, was es bedeutet. Ich habe weniger Furcht. Ich glaube nicht, dass Jesaja in seiner ganzen Zeit furchtlos durch die Gegend ging, völlig unbeeindruckt, emotional, total cool, sondern der hat sich auch noch gefürchtet. Aber er hat auch gewusst, bei all meiner Furcht, der hinter mir steht, das ist dieser allmächtige Gott und der geht mit mir. Und wir wissen heute, der ist nicht nur irgendwie so einer, sondern zu dem darf ich Vater sagen und zu dem darf ich kommen mit allem, was ich habe, mit den Kleinigkeiten und mit den großen Dingen meines Lebens. Und der wird mich gut ans Ende bringen. Und das wünsche ich euch, dass euch Gott da immer wieder auch begegnet. Und ihr auf die eine oder andere Art vielleicht auch solche Erlebnisse habt, wo ihr merkt, hey, wir haben einen guten, großen, herrlichen Gott, zu dem ich kommen kann. Weniger Furcht, weil wir einen unendlich großen, allmächtigen Gott hinter uns haben. Ich bete noch.